ausgestreckte Hand ist mein Thema heute. Diese Hände, die nach dir greifen, die dich bis hierher gehalten haben. Diese Hand, die die Erde hält. In der richtigen Position, dass Winter und Sommer gleichzeitig kommen. Die Erde, die wird von Gott gehalten. Man sieht die Hand Gottes nicht. Die Hand Gottes ist unsichtbar. Aber die Hand Gottes hält den Mond und die Sonne und die Sterne und die Planeten. Gottes Hand hält dich und mich. Lob und Dank. Auch wir werden gehalten, dass wir aufrecht gehen. Wir können ja auch im Bauch kriechen oder wie Würmer sein. Würmer in Jakob. Nein, aber Gott hat uns aufrecht auf die Beine gestellt, so dass wir gerade gehen können. Diese Gravitationskräfte, die sind die Kräfte, die aus Gott fließen. Diese ewigen, kosmischen, herrlichen Kräfte. Ganz herzlich eingeladen zu den nächsten Veranstaltungen. Am Mittwoch ist keine Veranstaltung um 16 Uhr, sondern wir fangen um 19 Uhr. Und wir haben so schöne Einladungszettel. Und da kannst du zu der Evangelisation mit Willis mit einladen. Von Mittwoch, den 19. bis Sonntag, den 23. Juni. Jeweils 19 Uhr, Sonntag auch um 10 Uhr. Ganz herzlich eingeladen. Also nächsten Sonntag wird Billy morgens predigen und ihr seid alle ganz, ganz herzlich eingeladen zu diesem Gottesdienst. Lade deine Freunde ein. Bring Kranke mit. Gesunde lass zu Hause. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die Gesunden brauchen auch die Predigt nicht. Die Gesunden sollen zu Hause bleiben, aber die Kranken bringt mit. Lade die Kranken, die Mühseligen, die Beladenen, die brauchen Jesus. Amen. Und erwarte was von Gott. Und sagen, naja, wieder eine Veranstaltung. Nein, es ist nicht wieder eine Veranstaltung, das ist eine Gnadenveranstaltung. Wir wissen nicht, wie lange wir solche Veranstaltungen durchführen werden. Wie lange wir die Freiheit haben, denn die Türen schließen sich weltweit überall für das Evangelium. Und wir haben es noch nicht gemerkt, noch nicht kapiert, dass bei uns auch langsam dunkler wird und finsterer wird und schwieriger wird und komplizierter wird. Aber wir wollen die Zeit auskaufen, so wenn der Tag X kommt, dass ich nichts zu beklagen habe, dass ich keine Träne vergieße, dass ich sagen kann, Herr, alles, was ich tun sollte, habe ich getan. Ihr habt Leute eingeladen, ihr habt Billy eingeladen, ihr habt Zettel verteilt, wir haben genug Zettel, dass du die verteilen kannst unterwegs, wo du bist, so in der U-Bahn. Sind sie krank? Wenn du jemanden merkst, der niest und schnupft, dann sag sie, Entschuldigung, wir haben Heilungsgottesdienste. Herzlich eingeladen. Berliner Heilungstage. Kommen Sie mal, schauen Sie mal vorbei. Vielleicht ist das was für Sie. Mach die Leute neugierig, mach die Leute spannend und sag, da passiert was. Und so wie ich die Berichte von Billy jetzt die Tage gelesen habe, da ist immer überall etwas passiert. Könnt ihr auf meiner Facebook sehen, da hat er natürlich in Englisch alles draufgesetzt, aber der hat das, was er jetzt in Salzburg war, was in Heilbronn war, hat immer wieder erzählt und plaudert, was Gott getan hat. Wie viele Menschen auch gerettet worden sind. Und das ist das Schöne dabei. Es geht mir nicht um die Heilung, vergiss es. Das kann auch dein Doktor heilen. Aber mir geht es ganz besonders um die Errettung der Seele. Was nützt es, wenn du gesund bist und in die Hölle gehst? Was nützt es? Du musst in den Himmel gehen. Und wenn du Jesus im Herzen hast und dann stehst du vor der Tür des Himmels, dann sagt der Engel, was ist mit dir los? Du hast viele schwarze Flecken. Du wirst zuerst mal geputzt und dann wirst du in den Himmel reingelassen, weil Jesus in deinem Herzen wohnt. Und nicht irgendwie ein Glaube an irgendetwas, an eine göttliche Kraft. Du sollst mehr erleben als nur eine göttliche Kraft. Und du wirst einige sehen und hören hier. Also du bist ganz herzlich eingeladen. Gottes ausgestreckte Hand, das ist diese segnende Hand, diese heilende Hand, diese schöpferische Hand, diese befreiende Hand, von der haben wir gesungen, leg dein Leben, leg deine Probleme, leg deine Familie in die Hände Gottes. Und du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Diese Hand ist ausgestreckt, jetzt noch ist ausgestreckt. Die Frage ist nur, wie lange? Die Frage ist, wie lange? Als ich mich so heute Morgen vorbereitet, ich habe mich erschreckt. Als Gott zu mir geredet hat, eines Tages ist die Hand wieder zurückgezogen. Und Gott hat nicht mehr diese offene Hand und sagt, komm heim, verlorenes Kind. Heute ist Gnadentag. Gott lässt also nicht zu, dass du jetzt verloren gehst. Deshalb arbeitet er, deshalb macht er das Pastoren, Prediger, Evangelisten, die überall das Wort Gottes predigen, zu Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Das ist ja ein Endzeitzeichen. Und das Evangelium wird gepredigt der ganzen Welt. Durch Radio, Fernsehen, Internet, was auch immer ist, Einladungszettel, durch Bücher, von Mund zu Mund, durch Telefon, durch Handy, durch SMS. Das Evangelium wird gepredigt. Und dann wird das Ende kommen. Wenn die Leute nicht mehr hören können und wollen, dann schließt Gott die Türen zu. Es ist Gnadenzeit. So, Gott überlässt nicht die Welt dem Teufel. Er versucht zu retten, was zu retten geht. Gott greift immer wieder noch ein im Leben der einzelnen Menschen, die sich ihm öffnen. Gott ist immer noch aktiv, Gott schläft nicht und Gott ruht am siebten Tag. Vergiss es. Gott hat am siebten Tag nicht geruht und geschlafen, sondern da ist er erst richtig aktiv gewesen in seinem Bereich, für seine Kinder, für sein Volk, für seine Sache. Er ruhte nicht und denkt doch nicht, dass Gott schläft. Gott ist aktiv. Und bis heute ist Gott immer noch aktiv. Gott steht nicht tatenlos rum. Er erlöst immer noch Menschen, er befreit immer noch Menschen, er hilft immer noch Menschen. Und alle, die ihn anrufen in der Not, die errettet er. Gottes ausgestreckte Hand ist da, um das Negative in deinem Leben aufzuhalten, zu stoppen, zu beenden. So wie Jesus den Sturm stoppte. Du sagst, es ist heute nicht mehr möglich. Ich habe schon Dinge erlebt. Ich sehe, wie ein Sturm, etwas Dunkles mitten am Tag auf mich zukommt. In Bayern kommt so etwas Dunkles, eine dunkle Wolke und sagt, lieber Gott, wenn das der Teufel ist, ich will mit diesen dunklen Wolken nichts zu tun haben. Nimm diese Wolke weg. Und weißt du, was da passiert? Ich fahre trotzdem weiter. Ich lasse mich von den dunklen Wolken nicht aufhalten. Und ich sage, Jesus, in deinem Namen habe ich den Sieg von dieser dunklen Wolke. Könnte, hätte Gewitterwolke sein können, Sturmwolke sein können, Hagelwolke sein können. Was weiß ich, welche Wolke hier hätte sein können. Und während ich so fahre, und plötzlich teilt sich die Wolke. Kannst du es vorstellen? Und ich bin mitten hindurchgefahren, heil, und da hat es nicht gehagelt. Und dann komme ich nach Hause, dann höre ich die Nachrichten, dort hat es gehagelt und dort ist Überschwemmung und dort ist Chaos gewesen. Aber ich bin mit trockenem Fell nach Hause gekommen. Halleluja. Weil Gott bewahrt hat. Wir haben eine bewahrende Hand Gottes über unser Leben. Gott schützt uns. Gott bewahrt uns. Lob und Dank. Gott ist eine Festung. Und zwar eine Festung für schwierige Tage. Halleluja. Gott ist eine Festung, eine Zufluchtsstätte, eine Burg. Wir Menschen sind keine Massenprodukte, sondern wir sind alles individuelle Geschöpfe. Gott kennt uns mit Namen, dich und mich. Er weiß, wo du wohnst. Und er weiß, was für Spitznamen du hast. Überleg einmal, dein Nachbar weiß nicht einmal, was für einen Spitznamen du hast. Aber Gott weiß, was für einen Spitznamen du hast. Er ruft dich bei deinem Spitznamen. Weißt du, du musst auf die anderen Namen gar nicht reagieren. Aber der Name, die Spitzname ist etwas Liebevolles, etwas, ja, Schönes, Warmes, Herzliches. Und Gott ruft dich bei deinem Spitznamen. Wir sind Gottes Handarbeit. Wir kommen aus seiner Hand. Er hat uns individuell gestaltet. Wir sind Persönlichkeiten. Jeder ist anders. Gestern habe ich auch gesagt, jeder ist anders. Jeder ist anders. Jeder ist ganz anders gestaltet. Keinen gibt es zweimal. Jesaja 59, Vers 1. Und Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Sein Blick ist nicht getrübt, dass er nicht sehen könnte. Weißt du, Gott sieht und Gott hört, Gott versteht. Gott kennt dich. Er hat dich ja im Mutterleib zubereitet, noch ehe du geworden bist. Vor Grundlegung der Welt hat er dich gewollt. Da hat er einen Plan angelegt. Und heute, am 27. Mai 1948, kommt Johannes Matthäus zur Welt. Und da konnten die Leute machen, was sie wollten. Ich bin zur Welt gekommen. Da konnten die Leute machen, was sie wollten. Ich bin gekommen, genauso bei dir. Weißt du, die Leute konnten machen, was sie wollten. Du bist geboren und Gott hat dich gewollt, dich gerufen. Gottes Arm ist nicht so kurz. Gott berührt die Zerbrochenen, die Hilflosen, die Schwachen, die Elenden, die Verlassenen, die Traurigen. Gottes Hand ist ausgestreckt. Heute ist seine Hand hilfsbereit, dir und mir zu helfen. Gott ist für die Armseligen, für die Ausgestoßenen, sagt, komm her, komm ein bisschen näher. Mit Seilen der Liebe zieht er dich, das merkst du gar nicht. Weißt du, wie Gott dich zieht, so wie er dich lockt, sein Arm ist es, von morgens früh bis abends spät. Gott kümmert sich um deine Schwierigkeiten und er kümmert sich mit Vorliebe. Das ist die Spezialität unseres lebendigen Gottes. Er kümmert sich immer um die schwierigen Fälle, Lob und Dank. Die schwierigen Fälle, das ist so, wo er Lust hat. Weißt du, das Einfache, das können die Leute auch machen. Aber das Schwierige, das Unlösbare, das Unfassbare. Komm zu Jesus, lass dich von ihm ziehen. Leute kamen zu Jesus und Jesus hat seine Hand ausgereckt, berührt sie und sie wurden gesund, sie wurden stark, sie wurden gesund und heil. Wenn Jesus berührte, der wurde von Gott berührt, der wurde von einer übernatürlichen Macht berührt, weil Gottes Arm war in Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 30. Und da bei diesem Text bleibe ich ein Stück weit. Da ist die Apostel, die haben auf der Straße gepredigt und dann nachher sind sie verhaftet worden, weil sie was Gutes getan haben. Weißt du, das ist paradox. Du tust was Gutes und kommst ins Gefängnis für das Gute. Du wirst geschlagen für das Gute. Und die haben da einen Lahmen geheilt und dem Lahmen gar nichts Besonderes Großes getan. Gold und Silber haben wir nicht. Aber das, was wir haben, das geben wir dir. Steh im Namen Jesu auf. Und er sprang auf und da heißt es, und Petrus stellte ihn auf die Beine. Gott stellte ihn auf die Beine durch die Hand des Petrus. Gott wirkt durch seine Diener, durch seine Knechte, durch seine Aposteln. Stellt ihn auf die Beine und er sprang und hört nicht mehr auf zu springen. Wie ein Gummiballon. Der hopst. Hast du schon sowas mal erlebt? Ich habe schon mal gesehen, wie Menschen nicht mehr aufhören können. Die werden nicht mehr ruhig. Die haben so viel Freude. Ihre Gebeine, in ihren Knochen ist Feuer. Und da heißt es, dass sie dann verhört worden sind und als die dann geschlagen worden sind, kommen sie zu der Gemeinde wieder zurück. Und gut, dass du ein Gemeindezentrum hast. Die hatten damals ein Gemeindezentrum dort auf dem Zion. Und dort kamen sie zurück und zu den Ihrigen, da haben sie die Brüder in den Arm genommen und mit ihnen gebetet und gesagt, Petrus, Johannes, oh, ihr tut uns so leid, aber preis Gott, ihr seid gewürdigt worden, für Jesus zu leiden. Und dann haben sie das Gebet der Pfingstler gebetet. Weißt du, es gibt neutestamentliche Gebete, nicht das Vaterunser. Das Vaterunser ist alttestamentlich noch. Das Vaterunser ist also, was Jesus noch lehrte vor der Himmelfahrt, vor Pfingsten. Nach Pfingsten gibt es ganz andere Gebete, viel stärkere Gebete, Powergebete. Und dann sagten, wahrhaftig, sie haben sich versammelt hier in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 30. Den du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus und die ganzen Heiden, das ganze Gesindel, die Stämme Israels. Sie tun, was deine Hand, sie tun, weisen das zurück, was du mit deiner Hand beschlossen hast und was du mit deinem Ratschluss bestimmt hast. Und sie wollen das nicht wahrhaben. Weißt du, die beten ganz anders, nicht unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werden dein Name. Sie heiligen den Namen Gottes, den Namen Jesus. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Knechten Feigheit, Vorsicht, Sensibilität, Fingerspitzengefühl. Nein, gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkündigen. Ja, dass sie frei reden, ohne Manuskript und ohne, ja, den darf man nicht verletzen, den darf man nicht verletzen, den darf man nicht verletzen, den darf man nicht kränken und denen darf man nicht so direkt an die Pelle gehen. Nein, gib deinen Knechten Freimut, dein Wort zu reden. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen in dem Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Pfingstgebet. Das ist ein Gebet vom Heiligen Geist. Lass Zeichen, strecke deine Hand aus und lass Zeichen und Wunder geschehen. Weißt du, lieber Gott, oh, straf die Leute, die mich so geschlagen haben. Das würden wir vielleicht beten. Recht dich an diesen. Oder, Herr, heile meine Wunden, mir schmerzt der Rücken. Nein, die haben gesagt, strecke deine Hand aus, dass noch mehr passiert. Dass noch mehr Zeichen und Wunder geschehen. Und durch deinen Knecht, deinen heiligen Knecht Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Nach Vater Unser lese ich nirgendwo, dass eine Stätte gebebt hat. Aber nach diesem Gebet hier, lass Zeichen und Wunder geschehen durch deinen heiligen Knecht Jesus, da bebte die Stätte und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und sie reden das Wort mit Freimut. Weißt du, was das ist, Freimut? Ganz frei, unkompliziert. Sie waren felsenfest überzeugt, Jesus ist Herr, Jesus ist König, Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein starkes Gebet. Und sie wissen, wir sind auf der richtigen Seite, weil der Himmel geantwortet hat und die Stätte gebebt hat. Und sie sind überzeugt, der wahre Messias, der wahre Erlöser, das ist Jesus. Denn Jesus hat sich zu ihnen bekannt und Gott hat sich zu ihnen bekannt. Wenn Gott seine Hand ausstreckt, dann passieren Dinge, da wackeln die Wände. Da sind die Menschen im Innersten erschüttert. Und wir lesen dann weiter, was dann am Pfingsten passierte, als Petrus aufstand und predigte. Und sie waren ergriffen, vom Heiligen Geist ergriffen. Brüder, sagt uns, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Da fangen die an zu heulen. Brüder, was müssen wir tun? Und dann Petrus sagt, tut Buße, lasse sich ein jeglicher taufen und so weiter. Und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Stück für Stück, 1, 2, 3 und dann geht's weiter. Gott kommt nie mit leeren Händen. Wenn Gott wirkt, wenn Menschen voll Heiligen Geistes beten, dann öffnet sich der Himmel, dann öffnet Gott seine Hand, er fängt an zu geben, mitzuteilen, sich zu offenbaren, sich zu manifestieren. Dann zeigt er, wie stark er ist, dass sogar die Städte sie kaum verkraften kann, wo sie sich versammeln. Hast du schon sowas mal erlebt? Dass deine Gebetsstätte, dass die Erde wackelt? Ich werde nie vergessen, wir beten in Stuttgart, wir haben eine Gebetsnacht in unserer Teestube, das war ein Kellerraum, also Parterre, also halb Keller, halb Parterre. Und da beten wir und wir haben gar nichts gemerkt. Und wir beten und dann sind wir fertig mit unserem Gebet. Oh, Gott war so mächtig, die Herrlichkeit Gottes war da. Und dann stehen Leute auf der Straße. Denke, was ist denn da? Dann nachts um 5 Uhr oder morgens um 5 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, die stehen auf der Straße. Wo kommt ihr her? Aus dem Haus haben wir gesagt. Ja, wir haben gerade gebetet. Habt ihr nicht gemerkt, da war ein Erdbeben? Und die steht, die ganze Stadt, die ganze Straße steht und habt ihr nicht gemerkt? Nein, wir haben so gebetet, dass wir das Erdbeben gar nicht gemerkt haben. Ja, sowas gibt es. Die Städte bewegte sich. Dann haben wir gedacht, guck mal, wir sind wahrscheinlich Pfingstler, dass die Städte sich bewegen. Und wir waren so erfreut, dass Gott uns bewahrt hat, dass nichts passiert ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite waren wir sicher, Gott ist mit seinen Kindern, mit seinem Volk, wo wir auch immer sind. Seine Hand hält das ganze Universum, diese Hand hält dich und mich und niemand kann dich und mich aus seiner Hand reißen. Natürlich, da kommen so fromme Betbrüder, Pietisten und was weiß ich was für Volk. Ja, du kannst dich von Gott entfernen. Und ich sagte die Wahrheit, selbst wenn du tausendmal wolltest, dich von Gott loszureißen, Gott zurücklassen, Gott aufzugeben, Gott hinzuwerfen, du wirst es nicht schaffen. Immer wieder kommt er, da schmeißt ihn raus, von hier fängt er dich auf. Und er kommt wieder von der anderen Ecke. Du kannst Gott nicht weglaufen. Amen. Du kannst Gott nicht weglaufen. Du bist harponiert, du bist angeschossen. Kannst rennen. Gott sagt, na gut, 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 rennen. Aber ich habe eine ganz lange Leine für dich. Gottes Hand zieht uns dann wieder zurück. Spätestens im Alter. Plötzlich spürst du, jetzt ich sollte mich bekehren. Da kommen immer wieder Leute, die sagen, ich habe den Eindruck, ich muss mich bekehren. Und durch Krankheit, durch irgendwelche Umstände, Menschen plötzlich wachen auf und sagen, mit mir stimmt was nicht, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Sei getrost, wir sind in Gottes Händen gezeichnet. Jeder, der sein Leben einmal Jesus anvertraut hat, nur einmal. Du brauchst dich nicht hundertmal bekehren, immer wieder dich bekehren. Es gibt so viele Leute, die bekehren sich tausendmal. Vergiss den ganzen Schmarrn. Einmal Ja zu Jesus und dann gehört es. Wenn du zum Standesamt gehst und heiratest, dann musst du nicht jede Woche, wenn du mal mit deiner Frau, mit deinem Mann Krach gehabt hast, ja, jetzt gehen wir wieder zum Standesamt. Jetzt muss man wieder uns versöhnen und wieder Ehevertrag schließen. Nein, du hast ein für alle Mal Ja gesagt und dann gilt es. Dann gilt es. Leute, und genauso ist es beim Heiland. Ein Ja ist Ja und deshalb soll unser Ja, Ja und Nein, Nein, Nein sein. Und du hast Ja zu Jesus gesagt und du gehörst Jesus. Du kannst dich drehen, wie du willst, du kommst von Jesus nicht mehr weg. So, darum dürfen wir ganz getrost weitermachen, denn seine Hilfe ist sicher. Gott sagt, ich werde mit dir sein, wo du auch hingehst und was du tust und so weiter, das ist keine Frage. Gott hört das Gebet der Apostel. Gott tue, lass Zeichen und Wunder geschehen, streck deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Gott, tu was. Weißt du, du musst Gott manchmal zum Handeln auffordern. Gott, tu mal was. Nicht die Leute, Pastor, Bruder, Schwester, tu mal was. Nein, fordere Gott auf, tu was. Gott, tu was hier in diesem Fall. Lass Zeichen geschehen, lass, dass die Menschen wissen und erfahren, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein, errettet zu sein, erlöst zu sein. Was du dich vorgenommen hast, was du mit uns, mit dieser Welt und mit allem drum und dran geplant hast. Und durch Jesus, deinen heiligen Knecht, deinen Diener, die Juden wollten Jesus verstoßen und auslöschen aus ihrem Volk. Und sie wollen von Jesus nichts hören. Aber Vater, tu was! Bestätige du den Herrn Jesus Christus. Weißt du, sogar Jesus muss in unserem Leben bestätigt werden. Nicht von dir und mir, sondern vom Heiligen Geist. Von Gott im Himmel, dass du plötzlich weißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, weil er mich durchgetragen hat, weil er Zeichen und Wunder in meinem Leben gewirkt hat, weil mit mir was passiert ist. Wir brauchen göttliche Zeichen und nicht nur, dass dir jemand sagt, ja, du bist Kind Gottes, dir sind deine Sünden vergeben. Dafür kannst du nichts kaufen. Du brauchst diese Heilsgewissheit, wie mir sind meine Sünden vergeben. Durch Jesus, diesen wunderbaren, herrlichen Namen, den wollten sie auslöschen, mit dem wollten sie nichts zu tun haben. Und jetzt, oh Vater, bestätige Jesus. Und genau das ist es, worum es mir heute Morgen geht. Gottes ausgestreckte Hand wird durch Jesus bestätigt. Dass Jesus bestätigt wird. Und in dem Moment, wo Jesus in deinem Leben bestätigt wird, hat Gott gehandelt. Und Gott bestätigt nur Jesus. Er bestätigt nicht den Matthäus und nicht die Freie Nazareth-Kirche und nicht irgendeine fromme Sekte und Gemeinde oder irgendeine Kirche. Nein, Gott bestätigt nur Jesus. Bestätige Jesus. Und sie beten, Gott zeig ihnen. Durch positive Zeichen, dass Jesus echt ist, dass Jesus der Messias ist, dass wir an den richtigen Gott glauben. Weißt du, es gibt so viele Götter in dieser Welt, Millionen. Aber du brauchst den Glauben an den richtigen Gott, an den Gott, zu dem sich Gott bekennt. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Das haben die Apostel gehört. Hast du es auch gehört? Weißt du es auch, dass Jesus der echte Gott ist? Kann jeder herkommen. Ich glaube an Jesus und Jesus ist der König. Du hast nicht gelebt damals, warst nicht dabei, weißt gar nicht, um was es geht. Du musst aus der Überzeugung Gottes, des Heiligen Geistes wissen, Jesus ist der Herr aller Herren, König aller Könige. Zeig Gott ihnen, zeig mir Gott, dass du mit uns bist, dass wir deine Diener sind, dass wir deinen Auftrag erfüllen. Zeig ihnen, bestätige. Du brauchst die Bestätigung Gottes. Und das geschieht auf deine Art und Weise, wie du auffassen kannst und dergleichen. Zeige Gott, dass Jesus nicht zu stoppen ist und dass man Jesus nicht auslöschen kann. Und je mehr man versucht, Jesus auszulöschen, desto populärer wird er. Zeige ihnen, dass in Jesus alle Verheißungen sich erfüllen und erfüllt haben. Sie beten, dass Gott Jesus beweist in ihrem Leben. Geschwister, und darum geht es. Beweis mir Gesundheit, beweis mir Erfolg, beweis mir das. Nein, Gott will in deinem und meinem Leben Jesus beweisen. Er ist Herr. Sie beten, beweise, bestätige, beglaubige. Weißt du, dass Gott sich zu Jesus bekennt, zu diesem Jesus, den ich aufgenommen habe. Du kannst zu den Baptisten, Pfingstler, Charismatiker, Evangelikalen, du kannst zu den Lutheranern, zu den Katholiken gehen. Weißt du, die bringen dir alle Jesus. Aber du musst das sicher wissen, von Gott bestätigt, das ist der Jesus der Bibel, das ist der Jesus des Alten, des Neuen Testaments, das ist Jesus, den Gott verheißen hat. Wir brauchen die Bestätigung, das ist der Jesus, das ist nicht der katholische Jesus. Weißt du, die Leute können über den Jesus schreiben, was sie wollen. Immer zu Ostern und zu Weihnachten schreiben sie immer ihren Senf da, im Spiegel und Bunte und sonst irgendein 8-Uhr-Blatt. Schreiben sie über Jesus. Nein, Gott will dir bestätigen, das ist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist nicht nur ein Rabbi, das ist nicht nur ein Prophet, das ist nicht nur ein guter Lehrer, das ist nicht nur ein anständiger Mensch, das ist nicht nur ein Guru. Das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir brauchen diese Bestätigung des Heiligen Geistes. Und Gott bestätigt Jesus. Gott bekennt sich nur zu Jesus. Der bekennt sich nicht zu mir. Und ich sage heute am Morgen einige Wahrheiten, die werden dich schockieren. Gott bekennt sich nicht zu mir. Gott ist nicht an mir interessiert und an dir auch nicht. Und an uns alle überhaupt nicht. Weißt du, Gott ist nur an Jesus interessiert. Jesus in dir und Jesus in mir. Und sie beten, Vater, gib, dass das Recht, dass Jesus sein Existenzrecht bekommt, dass das Recht Jesu wiederhergestellt wird, dass Jesus nicht ein Lump ist, ein Gekreuzigter ist, ein Verdammter, ein Verfluchter, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Bestätige, Vater, sie haben dich beleidigt. Weißt du, und sie würden Jesus weiter beleidigen, aber bestätige du Jesus. Und dann steht Petrus, und den hat Gott auferweckt. Den hat Gott auferweckt. Weißt du, sie haben ihn diskriminiert, sie haben ihn gelästert und Paulus hat sogar noch Hunderte und Tausende von Leuten gezwungen, lästere Jesus, verfluche ihn. Weißt du, bestätige jetzt, beten der Apostel, bestätige, bekenne dich zu deinem Jesus. Ihnen geht es gar nicht um sie, nicht um ihre Schmerzen, nicht um ihre Verletzungen, nicht um ihre Bedrohung und Einschüchterung, ihnen geht es um Jesus. Und Geschwister, und ich sage euch, uns passieren Zeichen und Wunder, wenn es anfängt, bei uns auch um Jesus zu gehen. Wenn dir nur Jesus wichtig ist und alles andere, egal ob ich am Stock laufe, im Rollstuhl sitze oder fliege, spielt keine Rolle. Jesus ist wichtig. Jesus ist wichtig. Nicht wie du und wie ich daherkomme, sondern wie kommt Jesus in meinem Leben zum Zug? So, ihnen geht es ausschließlich um Jesus. Es ist nicht... Weißt du, er soll nicht mehr weiter wie ein Verbrecher und ein verachteter, verstoßener behandelt werden. Er soll wieder zu seiner Ehre kommen. Und das ist die Wiederherstellung. Nicht, dass ich wieder meine Verwandten kenne und ihnen vergeben kann und wieder meine Straße fröhlich ziehen kann. Das ist nicht die Wiederherstellung. Die Wiederherstellung Jesu in mir. Das ist es. Das ist die Wiederherstellung. Um die geht es. Dass Jesus wieder die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Er ist König. Alle Macht gehört ihm. Alles ist ihm untertänig. Es geht nicht um Wiederherstellung, die deutsche Nation, die jüdische Nation, die amerikanische Nation. Vergiss die ganzen Nationen, die gehen alle den Bach runter. Stell Jesus wieder her, Vater. Das haben sie gebetet. Sie wissen, wenn Jesus gut geht, und das musst du auch wissen, wenn Jesus gut geht, geht es dir auch gut. Halleluja. Wenn Jesus zu seinem Recht kommt, wenn ihm gedient wird, wenn er Freude hat, geht's dir auch gut und du hast auch Freude am Leben. Wenn Jesus Recht bekommt, bekommst du auch überall Recht. Das wussten die Apostel. Wenn Jesus zum Zug kommt, dann haben die alle verspielt. Wenn Jesus geehrt wird, dann werden wir auch geehrt. Um Jesu Willen. Das ist, worum es in der Bibel geht. Um Jesu Willen. Wenn Jesus geliebt wird, dann werden wir auch geliebt. Ah, jetzt kommt der Petrus, der liebt auch Jesus. Der war auch mit Jesus, der kennt auch Jesus. Der war ein guter Freund von ihm. Hat auch mal ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Aber trotzdem, er war mit Jesus. Und du wirst sehen, plötzlich wirst du umzingelt von Leuten, die auch was von Jesus wollen. Wenn Jesus verstanden wird, wirst du auch verstanden werden. Und wenn Menschen Jesus nicht verstehen, werden sie dich nicht verstehen. Kannst ihnen erklären, was du willst, erzählen, was du willst. Wenn sie Jesus nicht verstehen, dann sprichst du dir deinen Mund franzig. Dann werden sie dich nicht verstehen. Aber wenn sie Jesus verstehen, dann musst du nur A sagen, dann wissen die schon, was du sagen wolltest. So einfach geht es. Weißt du, wenn sie an Jesus glauben, werden sie auch an dich glauben, dass das, was du sagst, von Jesus ist. Weil Jesus in dir ist. Das ist die Wiederherstellung des Herrn und die Wiederherstellung des Lebens. Darum geht es um die Wiederherstellung bei Gott, dass Jesus wieder zu seinem Recht kommt in unserem Leben. Es geht um die Wiederherstellung der Einmaligkeit Jesu. Und wenn Jesus einmalig ist, dann bist du auch einmalig. Und sie haben in ihren Predigten behauptet, und stell das wieder her, Vater, was wir in unseren Predigten behauptet haben. In keinem anderen Namen ist Heil und kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Dafür sorge, dass das wiederhergestellt wird. Der Mann ist nicht geheilt worden durch Medikamente, durch Therapien. Der Mann ist nicht geheilt durch irgendwelche Beratung und Seelsorge und irgendwelche Betätschelung. Der Mann ist geheilt durch den Namen Jesus. Zeig's den Leuten. Und dann können sie Interviews machen, so viel sie wollen, und die kommen immer auf Jesus zu sprechen dann. Weißt du, sie können sagen und behaupten und so weiter, aber weißt du, was man heute braucht, ist die Bestätigung Jesu in deinem Leben von Gott aus. Erzählen kann jeder, ich bin ein Christ, ich bin ein Pfingster, ich glaube an den Heiligen Geist. Viele glauben das, weißt du, aber du... Es muss von Gott wiederhergestellt werden, dass Jesus sich in deinem Leben bewiesen wird. Von Gott. Und Gott ist mit ihm. Und Gott ist mit ihm. Und Gott ist mit ihm. Es gibt so viele falsche Propheten und die Juden hatten eine ganze Menge davon. Weißt du, aber die konnten nicht beweisen, dass Jesus der Messias ist. Das kann nur Gott beweisen. Eine Stimme vom Himmel bei der Taufe des Johannes. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. So, das kann ein Mensch nicht beweisen. Ein Mensch kann Gott nicht beweisen. Du kannst nicht Gott hier hinstellen und sagen, das ist der liebe Gott. Das ist ein Buch. Oder das ist eine Religion. Oder das ist eine Kirche. Aber du kannst Gott nicht beweisen. Gott ist viel zu groß. Wie kannst du den Herrn aller Herren, der alle Himmel nicht fassen können, beweisen? Wir sind nur kleine Würmchen, kleine Stäubchen. Du kannst Gott nicht beweisen. Er muss sich schon selbst beweisen. Herr, zeige dich, dass du noch auf dem Thron bist. Weißt du, in der Bibel haben die Leute immer wieder mal gesagt, wo ist der Gott Elias? Und Gott hat sie dann bestätigt, dass er das Wasser teilte oder was auch sonst passierte. Also sagen, schwätzen können die Leute viel. Und deshalb, wir brauchen keine religiösen Schwätzer. Wir haben, die Welt ist voll von diesen Leuten. Aber was wir brauchen, sind Menschen, die Gott bestätigt. Jesus ist in ihm. Der war auch mit Jesus. Weißt du, und das ist das Einzige, was die Geistlichen damals sagen konnten, der war auch mit Jesus, Johannes war auch mit Jesus, Petrus war auch mit Jesus. Bist du auch mit Jesus? Gehst du mit Jesus? Oder willst du dich nur bedienen von Jesus? Oh Gott, Jesus segne mich, Jesus heile mich, Jesus befreie mich, Jesus hilf mir, Jesus schenk mir Erfolg. Nein, weißt du, Gott muss sich in deinem Leben bestätigen, in dir ist Jesus. Aus deinen Augen guckt Jesus raus, aus deinem Mund spricht Jesus. Aus deinem ganzen Wesen ist Jesus zu lesen. Halleluja. Du kannst machen, was du willst. Weißt du, da kannst du geärgert werden, verflucht werden, verdammt werden. Aus dir ist Jesus zu sehen. Du kannst verachtet werden. So, Gott selbst muss Jesus in deinem Leben ausrufen und diesen Namen dir geben, der über alle Namen ist, dass du plötzlich sagst, Jesus. Wir haben hier gesungen, Jesus, Jesus, Jesus. Schönster Name. Weißt du, da kannst du 100-mal, 1000-mal singen. 1 Million Mal singen, das wirst du nicht kapieren, bis der Heilige Geist, bis der Groschen bei dir fällt, bis die Schuppen von deinen Augen fallen und du siehst, das ist Jesus. Der Saul von Tarsus war religiös, da schon so viele Zeugnisse gehört wie keiner von uns wahrscheinlich und so machtvolle Zeugnisse auch noch dazu. Weißt du, aber der war blind. Wer bist du, Herr? Und dann sagt Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du siehst, der Herr selbst muss sich in seiner Majestät dir und mir offenbaren. Menschen würden, wenn sie von Jesus uns mitteilen würden, würden sie an Jesus kritisieren, von ihrer Seite, aus ihrem Sichtwinkel, aus ihren Erfahrungen von Jesus erzählen. Aber das ist kein echter Jesus. Das ist ein Matthäus Jesus, dein Jesus. Weißt du, wir erzählen so, wie wir Jesus sehen. Aber Jesus ist ganz was anderes. Weißt du, wir begrenzen ihn. Wir stellen dann in eine Ecke. Jesus ist, ja, ein Palästinenser gewesen, ein Jude gewesen, ein Israeli gewesen, ein Nazarener gewesen, was sonst auch noch immer. Weißt du, wir beurteilen ihn nach unseren Maßstäben. Aber Gott möchte nach seinen Maßstäben sich uns offenbaren. Und sie beten um Jesus. Gott, stell wieder Jesus her. Sie bekennen sich zu Jesus, zu dem Namen Jesus. Sie geben ihm die Ehre. Strecke deine Hand aus. Lass was passieren, lieber Gott. Dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Sie heiligen den Namen Jesu. Weißt du, Jesus lehrt dem Vater unser. Das ist ja noch nur Schatten für das Neue Testament und für das Zukünftige. Geheiligt werde dein Name. Wir müssen anfangen, den Namen Jesus zu heiligen. Nicht nur Herrgott, Allmächtiger oder sonst noch was. Nein, Jesus ist sein Name. In keinem anderen Namen ist Heil, als nur in diesem Namen Jesus. Und durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die heiligen den Namen Jesus hier. Und dann kommen sie dafür ins Gefängnis. Werden geschlagen dafür. Bedroht deswegen. Jesus ist für sie der heilige Knecht Gottes, durch den Gott wirkt, sich durch diese, sich manifestiert. Gottes ausgestreckte Hand wird durch Jesus erlebt. Jesus öffnet die Herzen des Menschen, den Himmel für den Menschen durch seine Macht. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. In meinem Namen. Jesus bringt Heil und Heilung. Nicht der Rabbi. Ja, du musst kein Schweinefleisch essen, du musst dich beschneiden lassen, du musst dieses und du musst jenes. Nein, das bringt keine Heilung, noch lange nicht. Was Heilung bringt, ist Glaube an den Namen Jesu. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Das ist, was eine Familie rettet. Jesus ist der Heilige Gottes. Und man muss, wenn du was von Gott haben willst, heute, jetzt im Neuen Testament, 2000 Jahre danach, du musst dich Jesus zuwenden, wer den Namen des Herrn anruft. Und der Name des Herrn ist Jesus Christus. Der Name des Herrn ist Jesus Christus. Wenn du von Gott was willst, rufe den Namen des Herrn an. Die Hand Gottes ist mächtig. Und ich sage dir, Gott bewegt plötzlich seinen Arm. Die Städte bewegt sich. Ein Wind, ein Brausen kommt plötzlich. So wie es am Pfingsten. Es geschieht etwas, wenn Gott seinen Arm bewegt. Und ich sage euch, wenn Gott seinen Arm positiv bewegt, ist wunderbar. Aber Gott kann auch manchmal negativ seinen Arm bewegen. Und in der Bibel heißt es, und Gott schloss die schwere Archentür aus Eiche, die so schwer war, und so weiter. Gott schloss die Tür zu und niemand machte sie mehr auf. Wenn Gott etwas zuschließt, macht kein Mensch mehr auf. Gott schloss die Tür zu und sie wurde nie mehr geöffnet. Da konnten die Leute gegen die Tür schlagen, so viel sie wollten. Der Noah konnte rufen und sagen, ja, ich helfe euch, ich helfe euch. Aber da konnte nichts tun. Gott hat die Tür zugeschlossen. Noah konnte beten, so viel er wollte. Gott hat nichts mehr getan. Gott hat die Tür zugeschlossen. Er hat seine Hand zurückgezogen. Und es ist schrecklich, wenn Gott seine Hand von einem Menschen, von einer Sache, von einem Werk oder was auch immer ist, zurückzieht. Wo der Herr nicht das Haus baut, wo der Herr nicht mitmischt, wo der Herr nicht mitmacht, da arbeiten alle, die daran arbeiten, vergeblich und umsonst. Und Gott schloss die Tür zu. Wo Gott etwas zuschließt, wird der Mensch nie mehr aufschließen können. Und was Gott einmal ausgeschlossen hat, das kann niemand mehr einschließen. Da kommt rein, ihr Lieben. Gott hat Gnade geschenkt, lang genug gewartet, 120 Jahre. So viel Eselsgeduld hast du nicht einmal. 120 Jahre wartet Noah und Gott. Und die Leute können fluchen, sich aufregen, so viel sie wollen. Und Gott schloss die Tür zu. Weißt du, die Juden konnten nicht verhindern, dass das Evangelium weiterläuft. Die konnten schimpfen, fluchen, verdammen. Die konnten Konzile halten, abhalten, was sie wollten. Die Kirche, katholische Kirche, die Jesuiten, die konnten machen, was sie wollten. Die konnten die Sache Jesu nicht aufhalten. Die geht weiter. Ist Gamaliel einen sehr klugen Rat gegeben. Ist die Sache von Gott, wird sie für immer bestehen. Ist sie nicht von Gott, wird sie untergehen. Wenn Gott in einer Sache ist und wenn Gott mitmacht, dann wohl den Menschen. Und die konnten die Apostel schlagen, so viel sie wollten, sie konnten sie totschlagen. Aber Gottes Hand war mit ihnen und die Sache ging weiter. Halleluja, Gottes Sache geht heute noch weiter. Die Kommunisten können machen, was sie wollen. Die konnten einen Christen einschließen und 100 Christen standen wieder auf der anderen Seite. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen, singen wir in einem Lied. Da kannst du sogar schlafen gehen. Die Sache Gottes geht weiter. Gottes Hand bei der Sintflut, weißt du, Gottes Hand und die Hand des Herrn öffnete die Schleusen, die unteren Schleusen und die oberen Schleusen. Du weißt jetzt, was jetzt ist hier in Deutschland, diese Überschwemmung, das ist nur Klacks. Gott hat die Schleusen des Himmels geöffnet und Gott hat die Schleusen der Unterwelt geöffnet. Plötzlich hat das Wasser verrückt gespielt. Und der Mensch ist gegen Wasser machtlos und gegen Feuer ist er auch machtlos. Der Mensch ist machtlos, da steht er, da kann er Dämme bauen, so hoch er will. Wenn Gott die Schleusen aufmacht, dann auf Wiedersehen. Da kannst du nur noch ein Boot kaufen. Ein sicheres Boot. Weißt du, das Hochwasser kommt. Und es ergoss sich von oben und von unten. Verrückt. Gott schloss auf und Gott schließt zu. Nur die, die in der Arche waren, die waren sicher. Und heute, die, die in Jesus Christus sind, nur dies werden gesegnet. Nur denen wird geholfen. Nur denen wird wirklich geholfen. Und nur denen wird wirklich, und nur die werden wirklich geheilt. Und nur die bekommen wirklich Kraft. Weißt du, du kannst viel proklamieren. Ich habe nichts gegen Proklamieren, mach das. Ich denke nur an John Wimber. Der hat proklamiert, wir sind gesund, ich bin 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 gesund. Weißt du, wir sind gesund durch Jesus Christus. Wenn er heilt, dann sind wir geheilt. Wenn er nicht heilt, kannst du schlucken so viele Medikamente, wie du willst. Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und was ist mit dem John Wimber? Stirbt an Krebs. Dann nützt die ganze Proklamation nicht. Weißt du, Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich sage das ja nur, damit wir wissen, weißt du, wir neigen manchmal so geistliche Kriegsführungen, dann kämpfen wir und denken, irgendwas kann ich schon machen, mein positives Denken. Dein positives Denken bringt dich in die Hölle unter Umständen. Ja, ich denke positiv, ich bin unbrennbar, unzerstörbar. Dann kommt so ein kleines Krebschen, so ein Klumpen Schleim und plötzlich so ein Knollen, wird immer härter und härter, verhärtet sich mehr und mehr. Und das macht dich fertig. Weißt du, wenn der Herr das Haus nicht baut, wenn der Herr einen nicht heilt, wenn der Herr einem nicht hilft, wenn der Herr einen nicht befreit, dann kannst du Befreiungsaktionen machen, so viel du willst. Du holst ihn raus. Wie steht es in der Bibel? Eine Sau, die wird geputzt, gebadet, kriegt ein Halsband sogar und ein Goldglöckchen. Und sobald sie wieder draußen ist, wälzt sie sich im Dreck. Das ist die Sau. Und so ist der Mensch. Der Mensch muss in seiner Mentalität verändert werden, in seinen Gewohnheiten verändert werden. Und das kann nur der liebe Gott. Weißt du, du kannst sagen, ich bin frei. Weißt du, Therapie, da entzieht man dir die Drogen, entzieht man dir Alkohol, entzieht man dir die Zigaretten, entzieht dir alles Mögliche. Und dann gehst du um die Ecke und schon wieder fällst wieder bis rückfällig. Warum? Wenn der Herr dich nicht bewahrt, wenn der Herr nicht schützt, wenn seine Hand nicht über deinem Leben ist, kannst du dich anstrengen, so viel du willst. Das ist nur Anstrengung. Aber wir sind gerettet aus Gnade und nicht aus Anstrengung. Die Gnade hat uns gerettet. Gottes Erbarmen. Gut, ich muss meinen Willen schon dran geben. Ich muss schon wollen. Aber ich kann 100-mal wollen und schaff's doch nicht. Merkst du es nicht, dass es Dinge in deinem und meinem und unserem Leben gibt? Wir wollen. Aber wir können es nicht. Der Herr muss uns helfen. Der Herr muss eingreifen. Der Herr muss ein Wunder tun. Der Herr muss das Rad umreißen. Also, heute geht es um Jesus. Jesus war und ist der Wille Gottes. Das, was anders kennt Gott nicht, was anders liebt Gott nicht, was anders interessiert ihn nicht, was anders geht ihm auch gar nichts an, um was anders kümmert er sich nicht, nur um Jesus. Jesus in dir. Deshalb, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Ist Jesus wirklich in dir? Oder bist du nur religiös, angestrichen, angehaucht? Fromm ein bisschen, ja, Jesus. Dann stehst du da, Jesus, Jesus. Ist Jesus drin? Weißt du, wenn Jesus drin ist, brauchst du gar nicht so viel Jesus sagen. Da rumort es in dir. Dann kocht es in dir. Dann kannst du es nicht lassen. Gott liebt nur Jesus und die, die Jesus lieben. Gott dienen denen, die Jesus dienen. Und das ist die Frage, dienst du Jesus oder schwätzt du nur von Jesus? Gott bekennt sich nur zu denen, die sich zu Jesus bekennen. Wie mache ich das? Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Wie mache ich das? Weißt du, überlässt du dein Schicksal, dein Leben Gott? Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Das ist das eine Mal. Und du kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Wenn Gott etwas in deinem Leben vorgezeichnet hat, dein Wille geschehe und er lässt es zu, damit Jesus sich verherrlicht in deinem Leben. Gott will ja nur Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist will nur Jesus verherrlichen. Dann kannst du machen, was du willst. Sein Wille geschieht. Es geht um Jesus in unserem Leben. Herr, verherrliche deinen Sohn Jesus Christus. Weißt du, da kannst du nichts dagegen tun. Es geschieht, was Gott will. Was Gott will. Und der Mensch, der sich Jesus überlässt, überlässt sich seinem Schicksal. Was es auch immer heißt, Schicksal ist ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. So, ja, Schicksal. Zufall. Das ist also Schicksal. So wie einst bei Noah und der Arche. Wer nicht drin war, ist nicht drin. Wer drin ist, der ist drin. Der kann nicht raus. Das ist das Paradox. Also wer drin ist drin. Und wer draußen ist draußen. Der kommt nicht rein. Und dass sie nicht drin waren. Jetzt kannst du sagen, ja, die Leute gehen verloren. Ja, gut. Die Leute haben Gelegenheit gehabt, 120 Jahre reinzukommen. Aber die wollten es nicht. Da ist nicht der Noah schuld, auch die Arche nicht schuld und so weiter. Sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht. Und Geschwister, Gott baut sein Reich, Gott baut seine Gemeinde, Gott bringt uns Jesus und wie viele ihn aufnehmen wollen. Gottes Hand rettet die, die gerettet werden wollen. Gottes Hand heilt die, die geheilt werden wollen. Gesund wollen sie alle, keine Schmerzen, aber sie wollen nicht gesund werden an Seele, Geist und Leib. Das ist die große Bedingung, was Jesus tut. Jesus heilt uns nicht nur von unseren Kümmerleins. Jesus heilt uns auch von unserer Seele, von unseren Verletzungen. Jesus heilt auch in unserem Geist von unseren Verwirrungen. Jesus bringt uns zurecht. Die Hand Gottes heilt, die geheilt werden wollen. Die seine Heilung in Anspruch nehmen, und zwar auf allen Gebieten. Der Segen Gottes ist nicht nur einseitig, nur die Schmerzen, dass ich weniger Schmerzen habe, dass ich nicht im Rollstuhl sitzen muss oder dass ich keinen Krebs habe und nicht operiert werden muss oder der Zahn. Manche haben sogar Angst vor dem Zahnarzt und bitten, dass der Zahn nicht gezogen werden müsste. Was soll's? Weißt du, du kannst auch ohne Zähne weiterleben, aber du kannst nicht ohne Frieden weiterleben. Frieden im Herzen. Gottes Hand hilft denen, die seine Hilfe in Anspruch nehmen, und zwar komplett. Gott gibt uns nicht nur Stückchen, ja, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Nein, wenn Gott gibt, gibt uns alles oder gar nichts. Wenn er uns segnet, der gibt uns alles, nicht nur ein bisschen Liebe, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Geduld, ein bisschen Selbstkontrolle. Nein, er gibt dir Jesus. Und in diesem Paket Jesus sind alle Gaben Gottes drin enthalten. Einschließlich der Heilige Geist. Er gibt dir Jesus. Weißt du, du musst von diesem Angebot Gebrauch machen. Die Arche ist offen und irgendwann wird Gott diese mächtige Tür zuschließen und niemand schließt mehr auf. Die offene Tür nutzen, die nutzen die angenehme Zeit. Aber du musst auch eines wissen, es gibt ein zu spät. Auch ein zu spät. Du willst jetzt nicht, du sagst ja, morgen, übermorgen, vielleicht in 2 Jahren. Heute ist die angenehme Zeit. Du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. Ob du überhaupt noch heute Abend lebst, ist eine andere Frage. Deshalb, wenn du das Wirken Gottes an deinem Herzen verspürst, spring hoch und sag, ja Herr, ich will's, bin bereit, mach mit mir, was du willst. Die Tür war zu. Diese Tür wird jetzt noch offen gehalten von Gottes Hand. Der Teufel möchte dir die Tür jetzt schon zuschlagen, damit du ja in die Hölle kommst. Aber jetzt ist die angenehme Zeit. Man sollte nehmen, solange man nehmen kann. Man sollte geben, solange man geben kann. Man soll loslassen, solange man loslassen kann. Man soll sich versöhnen, solange man sich versöhnen kann. Eines Tages geht's nicht mehr. Man soll zu Gott kommen, solange er noch auf uns wartet. Solange er noch einem gnädig ist. Solange er noch mich bei meinem Namen ruft. Morgen kann es sein, dass ich mich umdrehe und ruft da jemand anders. Von ganz woanders her. Und ich habe schon erlebt, ich habe mal in dieser Jesus-People-Bewegung, da sind wir mal in so einer Alt-Pietisten-Versammlung und verkündigen Jesus, geben Zeugnis. Und dann kommt ein Ältester aus dieser Pietisten, das sind ja sehr streng gläubige Menschen, kommt und sagt, warum kümmert sich Gott jetzt um die Hippies und nicht mehr um uns? Ja, Die wollten es nicht. Die waren so bigottisch, so fromm, so scheinheilig, so religiös. Die haben sich nur um sich selbst gedreht und schmort im eigenen Saft. Und jetzt hat Gott die Hippies genommen, von der Gosse. Mit den langen Haaren, barfuß, zerfransten Jeans. Und so kamen die, ja, und uns, anständige Leute, viele sind so anständig für den lieben Gott. So anständig. Gott ruft und irgendwann ist dann die Tür zu. So hat Gott mit Israel, er hat mächtig Israel gesegnet. Sie sind mit einer mächtigen Hand rausgeführt aus Israel. Sie pilgerten unter der Gnade Gottes, unter der Sonne Gottes, unter dem Schirm des Höchsten durch die Wüste. Und was hat das Volk gemacht? Sie haben Gott ständig geärgert. Warum? Warum? Wieso? Weshalb? Immer Gott getrotzt, sich Gott widersetzt, sich von Gott abgewandt, immer wieder. Weißt du, das war so ein störrisches Volk. Moses, du hättest lieber einen Sack Flöhe hüten sollen, statt Israel. Weißt du, Gott hat ihnen Jesus gesandt und was haben sie gemacht? Gekreuzigt, verworfen, abgelehnt, wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und irgendwann ist Gottes Geduld zu Ende. Und weißt du, und heutzutage, die Menschen sind verstockt. Kannst einem Juden erzählen, was du willst. Weißt du, wenn Gott ihm nicht das Herz auftut, wird er nicht kapieren. Aber wollen wir nicht, diese orthodoxen Juden, wenn ich sie angucke, so stur, sie gucken geradeaus, die kleben sogar die Brille zu, damit sie die Menschen nicht sehen richtig. Weißt du, als wenn sie grauen Star hätten, so laufen sie durch die Gegend. Die Frommen, die Religiösen. Weißt du, die brauchen eine Augenoperation. Irgendwann hat Gott keine Lust mehr und nichts mehr für sie übrig. Weißt du, die Hand, die einst das Meer geteilt hat, diese Hand wendet sich mal ab und dann geht es zu den Heiden. Und dann regen sich die Juden auf und sagen, ja die Heiden, warum die Heiden, warum immer nur die Heiden, warum nur Paulus, warum predigst du nur bei den Heiden, warum wird die Gemeinde Jesu bei den Heiden weitergebaut und sich überall bei den Barbaren und Skythen und den Kelten und Germanen, überall werden Menschen gerettet und uns lässt du in den Stich. Ja, und wir wundern uns manchmal, warum Gott manche in den Stich lässt, nichts mehr macht. Vorbei. Die Hand Gottes, die kann wieder zurückgenommen werden. Und weißt du, denn Gott sagt, ich werde doch nicht ständig immer investieren. Und die wollen es nicht. Irgendwann wendet er sich vom Volk ab und wendet sich der Nation zu. Die Tür ist zu, die Menschen werden verstockt. Weißt du, wenn Gott seine Hand zurückzieht, werden die Menschen verstockt. Kann sagen, was du willst. Kannst auf den Knien zu ihnen sagen, Brüderchen, Schwesterchen, Gott liebt dich. Die werden dir noch eine Ohrfeige geben. Als Dank dafür. Weißt du, es gibt Menschen, die haben die Gnade und die haben die Gnade missbraucht, missachtet, mit Füßen getreten und Gott sagt, danke, man wirft die Perle nicht vor die Säue. So, weißt du, sie wollen von sich aus damit nichts mehr zu tun haben. Und Gott sagt, warum? Ich werde doch die Leute nicht vergewaltigen. Ich zwinge mich ihnen nicht auf. Die wollen mich nicht. Also bleiben sie draußen außerhalb von der Arche. Sie erkennen zwar das Wirken Gottes, sie sehen die ausgestreckte Hand, da passiert was. Weißt du, du musst vorstellen, die Tiere, zwei und zwei, da kommt doch der Elefant und Elefanten, die gehen in die Arche geradeaus. Das ist ein Wunder. Oder ein Giraffen, und ich weiß gar nicht, wie die reingekommen sind durch die große Tür. Und dann kommen dann der Wolf und die fressen sich nicht gegenseitig auf, der Löwe und so weiter. Zwei und zwei. Und dann bei den Schafen, das Merkwürdige, sieben Schafe, sieben Pärchen und sieben reine Tiere und immer wieder sieben. Also komisch, wer hat das abgezählt? Weißt du, die Tiere haben mehr Verstand und mehr Gefühl und mehr Empfinden als so mancher Mensch und so mancher Fromme und mancher Religiöse. Die haben gespürt, nur die Leute von der Zeit, von den Tagen Noahs haben nicht gespürt, da passiert was. Weißt du, wir sehen, wie Gott arbeitet. Die ganzen Rindviecher kommen, auf Deutsch gesagt. Sogar das Schwein und Schweinchen kommen. Die kommen und die gehen rein und die haben keine Angst, der Noah wird uns schlachten inzwischen. Du musst es vorstellen, da passiert ein Wunder, es ist eine Sensation und wir erleben Gottes Handeln, welcher Art auch immer. Wir sehen auch jetzt diese Krisen, diese Hochwasserflut hier in Deutschland. Wir können für die Leute beten, jemand fragt mich, ja sollen wir für die Leute beten, wie sollen wir für die Leute beten, was sollen wir da tun? Kannst beten, so viel du willst, da wird nichts passieren. Die Leute haben die Natur zerstört und die Natur rächt sich. Die Natur rächt sich. Die haben die Flüsse begradigt, die nur Kapital, nur schöne Aussicht, nur schöne Landschaft, nur was Schönes und so weiter, aber die haben nicht die Natur bedacht. Und Gott ist ein Teil der Natur. Gott ist ein Teil der Natur. Und die Natur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Die ganze Natur sehnt sich. Die Tiere sehnen sich. So, was wollte ich sagen? Verstockung. Der Mensch kann so verstockt sein, dass er dann alles Mögliche schimpft. Und ich habe diese Tage auch gesagt, aus der Offenbarung, je mehr Dinge passierten im Kosmischen, Geschwüre und was alles, die Zunge klebte den Leuten an den Gaumen. Sie fluchten Gott, anstatt dass sie Buße täten. Sie fluchten Gott. Warum lässt er das zu, wenn es einen gerechten Gott gibt? Aber wo gibt es gerechte Menschen? Der Mensch muss auch gerecht werden, in aller Liebe. Er muss nach Gott fragen und sich für Gott interessieren. Gottes Wirken wird an seiner ausgestreckten Hand erkannt. Gottes Hand ist ausgestreckt hier nach Deutschland. Ich wollte euch versammeln, wie eine Henne ihre Küchlein, aber sie haben es nicht gewollt. Das gilt für Deutschland genauso. Martin Luther hat einmal einen Fluch ausgesprochen, Fluch über Deutschland, hat er ausgesprochen. Wenn Deutschland Gottes Wort nicht annimmt, wenn Deutschland Gottes Wort nicht respektiert, wenn Deutschland Gottes Wort nicht ernst nimmt, da wird man eines Tages kommen und fragen, wo ist Deutschland gewesen? Man wird Deutschland suchen und Deutschland nicht mehr finden. Ja, da wird man suchen, wo war Berlin? Gott hat Gnade geschenkt und man hat die Gnade nicht angenommen und Gott schloss die Tür zu. So, Gott handelt auf mannigfaltige Art und Weise. In 1. Mose 14, Kapitel 14, Vers 15 und folgende Verse. Moses hat nur seinen Stab ausstrecken müssen, aber mit diesem Stab ist nichts passiert. Weißt du, ich kann hergehen und kann das Kreuz hochhalten und kann sagen, hier, unter diesem Kreuz, unter diesem Zeichen siegen wir. Moses hat seinen Stab hochgehalten, da ist nichts passiert. Aber weißt du, hinter dem Stab, hinter dem Arm Moses war der Arm Gottes. Weißt du, wir sehen immer nur das Kreuz, das Stück Holz. Durch Holz kommt keine Veränderung, durch die Medikamente kommt keine Veränderung. Aber was steht dahinter? Hinter dem Stock, hinter der Predigt. Hinter dem Evangelium, was steckt da hinten? Dieser Arm, dieser ausgestreckte Arm. Während Moses den Stab hochhielt, plötzlich kam ein Ostwind, wurde nach links und rechts das Wasser geteilt und plötzlich gingen sie trockenen Fußes hindurch. Plötzlich, während Moses den Stab hochhielt, die Menschen sahen nur die Hand Moses, die sahen nur seinen Stab und denken, der Stab hat Wunder bewirkt. Der Stab hat kein Wunder bewirkt, aber der Glaube, der hinter dem Stab war, der Mensch, der hinter dem Stab war, der hob den Stab hoch und es geschah ein Zeichen durch die Hand Gottes. Lies mal weiter. Weißt du, die Israeliten konnten die Hand Moses nicht sehen. Sie sahen nur seinen Stab und seine Hand. Oder als er auf dem Berg war und dort betete und Israel mit Amalek kämpfte, während er seine Hände hochhob, siegte Israel und Amalek verlor. Weißt du, das waren nur die Hände des Menschen. Wenn wir segnen, sind nur unsere Hände. Das sind nur Deckelpatscher. Verstehst du? Das ist nichts. Unsere Hände sind gar nichts. Aber auf Kranke werden sie in meinem Namen Hände legen. Gott steht dahinter. Gott steht dahinter. Und das ist, worauf es ankommt. Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen durch deinen mächtigen Arm Jesus oder Knecht Jesus. Gott wirkt, wenn wir anfangen, in seinem Namen zu wirken, wenn wir bereit sind, was zu tun im Namen Gottes. Und da kam dieser Ostwind, 1. Mose 14, 21 und 22, da teilte sich das Wasser, stand wie Mauern und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Nicht durch diesen Matsch da und Sumpf, nein, die gingen trockenen Fußes hindurch. Sie mussten hier nur durchmarschieren, solange die Hand Gottes wirkte. Und weißt du, als Gott die Hand wieder zurückgezogen hat, da sind sie alle ersoffen, die Ägypter. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, deshalb nütze die Zeit der Gnade, die günstige Zeit, die gute Zeit. Dieselbe Hand, die das Wasser trennte, dieselbe Hand schloss wieder und plättete das Wasser. Dieselbe Hand. Es war nicht Moses, der das alles produzierte. Es war Gott, der das alles bewirkte. Und genauso auch mit dir und mit deinem Leben. Solange Christus in deinem Leben ist, bist nicht du der Wirkende, sondern Christus ist der Wirkende. Schwer zu verstehen. Aber es muss lernen, das musst du lernen. Moses war nur ein Werkzeug. Und Gott gebraucht Werkzeuge. Gottes Hand braucht immer Werkzeuge. Gott tut nichts ohne Werkzeuge. Er braucht so einen Stock. Er braucht das Kreuz. Er braucht also gute Werkzeuge. Gottes ausgestreckte Hand wirkt immer, wenn Werkzeuge da sind. Wenn keine Werkzeuge da sind, passiert nichts. Weißt du, Gott wird nicht eines Tages so vom Himmel herab wirken. Nein, er benutzt Werkzeuge. Die Menschen sind die Werkzeuge, die da die Dämme gebaut haben, die Flüsse begradigt haben und sonst noch was sie gemacht haben, dass die Flüsse höher sind wie die Häuser. Menschen sind es, die das gemacht haben. Und Menschen können die Dinge auch nur verändern. Wenn Werkzeuge sich gebrauchen lassen, wohl dann, wenn man sie einsetzen kann, wenn man sie benutzt, die Werkzeuge, wohl dann. Die Apostel ließen sich von Gott gebrauchen damals bei der Heilung des Lahmen. Aber sie wurden dafür geschlagen. Ich habe überlegt, was für ein Werkzeug möchtest du sein in der Hand Gottes? Stell mal vor, du wärst in der Meißel. Weißt du, wo man da draufhaut und was Fels spaltet. Und da, Gott benutzt solche Werkzeuge. Aber er benutzt das Werkzeug, auf das schaut man rein und schlägt man rein. Dann geht nach links und rechts dann das Eisen, das treibt. Oh Gott, das tut mir so weh, wenn du auf mich einschlägst. Aber weißt du, Gott erwählt sich auserwählte Werkzeuge und mit denen meißelt er. Hast du schon eine Meißel gesehen? Weißt du, was Meißel ist, liebe Schwestern? Manche Schwestern wissen das nicht. Also ich denke, dass die meisten wissen, was eine Meißel ist. So, Gott gebraucht Werkzeuge. Und Werkzeuge, die werden manchmal hart angefasst. Die Hand Gottes, die ausgestreckte Hand. Oh, da drehte das fast einem der Kopf abgerissen wird und abgebrochen wird. Von Paulus heißt es, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Werkzeuge in der Hand Gottes haben kein einfaches Dasein. Also wenn du sagst, oh Gott, ich möchte ein Werkzeug in deiner Hand sein, mach dir gefasst, du bist eine Meißel. Da wirst du halt natürlich angeschlagen, nicht nur gestreichelt. Die meisten möchten nur von Gott berührt werden und gestreichelt werden. Ach, süßes Kind. Nein, Gott, hau drauf, dass die Fetzen fliegen. So arbeitet der liebe Gott mit seinen Werkzeugen. Weißt du, ich werbe nicht um Mitleid als Pastor jetzt für mich. Ich will dir nur sagen, wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, wenn du ein Segen sein möchtest in seiner Hand, ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand, dann musst du hart werden, gehärtet. So eine Meißel ist gehärtet, x-mal im Feuerofen erhitzt und wieder abgekühlt. Erhitzt und wieder abgekühlt. Weißt du, wenn du von Gott gebraucht werden willst, Gottes Wege gehen möchtest und so weiter, wenn du in seinem Reich dienlich sein möchtest, dann musst du dich auf das Schlimmste gefasst machen. Eine Meißel. Denk an die Meißel. Nicht an die Meißel. An die Meißel. Denk an die Meißel. Du wirst auf dir wird eingeschlagen, eingehauen, bis es geht nicht mehr. Weißt du, du hast deine Lebensübergabe Jesus gegeben. Und ich predige hier ein Evangelium, das du vielleicht gar nicht so gehört hast bis jetzt. Weißt du, du hast Jesus dein Leben übergeben. Und ich zweifle nicht, dass Gott dich nicht angenommen hat. Gott hat dich angenommen vom ersten Augenblick, wo du A gesagt hast, hat Gott sofort gesagt, einverstanden. Komm her, mein Kind, ich segne dich. Ich will dich gebrauchen, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Aber er wird dich nicht streicheln, er wird dich nicht sanft berühren. Das ist nur eine fromme Illusion. Das ist vielleicht am Anfang, weißt du, solange du ein kleines Schäfchen bist, trägt dich der Heiland, aber dann, wenn du großes Schaf bist, dann sagt er, jetzt lauf mal. Jetzt renn, steh auf deine eigenen Füße. So, der wird dich nicht streicheln. Weißt du, der Glaube an Jesus ist nichts für Weltflüchtlinge. Mittendrin. Vater, ich will nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, erhalte sie in der Welt und draufhauen und draufhauen. So sind die Apostel. Sie sind so weich geklopft worden, aber die sind so hart und stehen wieder auf und sagen, Vater, ich danke dir für die Freimütigkeit, dass ich wieder draußen stehen darf und wieder predigen darf. Wenn Gott wirkt, dann gibt es Erschütterungen, dann gibt es Umbrüche, dann gibt es gewaltige Veränderungen. Oh Gott, mein Kopf brummt. Verstehst du? Da wird geklopft, nicht gestreichelt. Vergiss die ganze Streichelei. Wenn Gott wirkt, dann wirst du ganz schön bearbeitet, Bruder, Schwester. Wenn Gott wirkt, dann werden deine ganzen Sinne erfasst, deine ganzen Gefühle. Dann musst du über deine Gefühle stehen. Oh Gott, hilf mir, steh mir bei, ich kann nicht mehr. Und Gott sagt, nochmals, wirst gehärtet, jetzt gehst nochmals raus. Und dann geschieht Unfassbares, nicht nur im Guten, sondern auch im Negativen. Aber das wird nachher umgedreht alles. Und dann wirst du eines Tages und sagst, durch diese Meißel habe ich Deutschland gespalten. Mit diesem Meißel habe ich Berlin erlöst. Mit diesem Nagel. Weißt du, aber geklopft, 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 geklopft. Das geht nicht mehr. Da wird das Letzte aus einem rausgeholt. Und da schwitzt du Wasser und Blut. Wenn Gott wirkt, wirst du ganz schön nervös werden. Glaub mir das. Du wirst ganz schön beunruhigt. Du wirst ganz schön durcheinandergewirbelt werden. Und du biegst dich, aber du verbiegst dich nicht. Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. In Johannes Kapitel 14, Vers 27, Jesus warnt seine Jünger, was jetzt kommt als nächstes, in den nächsten Kapiteln, und er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Beunruhige dich nicht, fürchte dich nicht, lass dich nicht aus der Fassung bringen. Diese Dinge müssen alle kommen. Euer Herz erschrecke nicht. Wenn Gott wirkt, bleibt kein Auge trocken, glaub mir das. Aber in meiner Bibel steht, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und wir werden sagen, es hat sich gelohnt. Weißt du, ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Und wir wollen nicht umsonst Gott dienen. Du willst ein auserwähltes Werkzeug Gottes sein, also bitte, jetzt musst du lernen, über dein Fassungsvermögen hinauszugehen. Ja Gott, was du mir alles zumutest. Denk an David. Der will gesalbt sein. Und wie viele von uns wollen gesalbt sein? Aber du wirst gejagt wie ein Kaninchen vom König Saul. Oder denk an Elia. Oh, wie er rennt. Der Regen wird kommen. Dann rennt er vom Ahab her. Er weiß, Gott gebraucht mich, aber du musst anfangen zu rennen. Der Regen kommt. Gott hat uns kein einfaches Leben verheißen hier auf dieser Welt. Tut mir leid. Das muss ich euch sagen, glaub an Jesus und das wird alles wunderbar. Weißt du, das ist für naive, dumme Christen. Für dumme Christen. Für die lieben Heilandschristen. Weißt du, ich halte nichts von diesen lieben Heilandschristen. Nur liebe Heiland. Weißt du, Gott ist so gut, Gott ist so gütig. Nein, uns erwartet Kampf und Krieg und Sturm und Orkan. Und der Heiland schickt uns noch gerade erst recht mittendrin auf See Genezareth, fahrt rüber. Und dann kommt ein gewaltiger Sturm. Weißt du, Gott arbeitet an uns. Ich lese den von dem Propheten Hesekiel. Hesekiel ist ein schöner Prophet, ein Charismatiker ist er eigentlich. Er ist also, was die Charismatiker heute sind, das war der Hesekiel damals. Ein charismatischer Prophet. Der schwebte, der flog davon. Der ist geflogen, bevor die Flugzeuge geflogen sind. Ja. Plötzlich ist er da ein paar tausend Kilometer woanders gelandet. Also, so sind Christen, Pfingstler, abheben. Hesekiel Kapitel 3, Vers 12 und folgende Verse. Und der Geist Gottes hob mich empor. Ich konnte springen. Weißt du, und der Geist Gottes hob mich empor. Das ist wunderbar und schön. Und ich hörte hinter mir ein Getöse von Düsenjägern. Oder Raketenantriebwerke. Wie ein großes Erdbeben, als die Herrlichkeit des Herrn sich erhob von dem Ort, wo ich war. Und der Geist des Herrn erhob mich. Weißt du, fliegen wollen wir alle. Aber das Gedröhne dahinter, das Getöse dahinter. Und dann, es war ein Rauschen von Flügeln der Gestalten, die gegeneinander schlugen, Propeller vielleicht und so weiter. Und auch ein Rasseln der Räder und ein Getöse wie eines großen Erdbebens. Und da hob sich der Geist empor und führte mich weg. Und jetzt pass auf, und der Geist hob mich und führte mich weg. Und ich fuhr dahin im bitteren Grimm meines Geistes. Weißt du, das wollte er gar nicht, dass sowas passiert. Stell dir mal vor, plötzlich sitzt du da irgendwo in einem Park und plötzlich kommt der Heilige Geist über dir und plötzlich schwebst du davon. Entrückung natürlich. Wir möchten alle Entrückung haben. Aber das ist hier Entrückung vorgespielt. Das wollte er gar nicht. Er konnte sich das gar nicht vorstellen, wie soll das alles gehen. Das war alles ihm viel zu hoch, viel zu kompliziert. Weißt du, wenn Gott an dir arbeitet, die Hand Gottes an dir arbeitet, plötzlich wirst du hochgehoben und fortgejagt und fliegst jetzt irgendwo. Und die Hand des Herrn war schwer auf mir. Das ist die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, für die Gemeinde hier, für dich, wo du das Wort Gottes hörst. Und die Hand des Herrn lag schwer auf mich. Hast du schon sowas mal erlebt, dass die Hand Gottes schwer auf einem liegt? Drück dich nieder. Meißelt rein, hier die Aposteln. Und ich kam zu meinen Weggefährten, dort am Fluss Kebar, irgendwo in Babylon, nach Tel Abib, und setzte mich zu denen, die dort wohnten, und blieb dort unter ihnen 7 Tage verstört. Was ist mit mir passiert? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Verstehst? Weißt du, wenn die Hand Gottes an deinem Leben anfängt zu wirken, weißt du gar nicht mehr, wo du bist. und weißt nicht mehr, wer du bist und weißt noch nicht mehr, was du bist. Du verstehst 7 Tage. Können wir sagen, wo wir sind hier? Wo bin ich denn eigentlich? Du bist in Babylon. Warst aber vorher ganz woanders. In Israel. Im schönen, wunderbaren Land, wo Milch und Honig fließt. Und das ist normal. Weißt du, wenn Gottes Hand auf deinem Leben kommt, bist du zuerst mal verstört. 7 Tage lang bist du durcheinander, weißt nicht mehr, was du sagen sollst, was du schreiben sollst, wen du anrufen sollst, mit wem du dich auseinandersetzen sollst, mit wem du diskutieren solltest, wem du fragen solltest, wer versteht dich überhaupt? Ich war verstört, durcheinander, konfus, fassungslos, entgeistert. Wer was anderes erwartet, erwartet das Falsche, nicht den Herrn. Die Hand Gottes war schwer auf mir. Hörst du das? Verstehst du das Wort Gottes? Die Hand Gottes war schwer auf mir. Weißt du, wer was anderes erwartet, der kennt Gott nicht. Der denkt, ach, mit dem Heiland ist wunderbar, Halleluja, glorig, glorig. Nein, da vergeht einem das Lachen. Da fängst du an zu heulen. Und da liegst du auf dein Angesicht. Wie heißt es in der Bibel? Johannes lag wie Toter, und Daniel lag wie Toter zu Boden. Wenn der Heilige Geist wirkt, wenn Gott wirkt, wenn die Hand des Herrn auf einem kommt, dann hast du ausgespielt. Kannst nicht mehr weiter Theater spielen. Da musst du die Dinge, weißt du, einfach, oh Gott, wo bin ich gelandet jetzt? Weißt du, der Hesekiel ist noch nie geflogen mit dem Flugzeug, geschweige denn jetzt noch auf übernatürliche Art und Weise so von hier entrückt nach dort. Und das passiert öfters in der Bibel, denk an Philippus, nachdem er den Äthiopier bekehrt hat und plötzlich wurde er entrückt und wurde in Philippi Caesarea gefunden. Wo bin ich denn jetzt? Ha? Weißt du, du bist verstört. Du musst dich zuerst mal orientieren, wo bin ich? Und die Hand des Herrn lag schwer auf mir. Die Hand des Herrn lag schwer auf mir. Weißt du, wir brauchen die, wünschen uns, wir sehen uns, lieber Gott, ich möchte deine ausgestreckte Hand haben, beweg deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen. Ja, ja, kriegst du auch, wenn du willst. Aber du musst auch die Rechnung nachher bezahlen. Die Ergebnisse nachher, die Konsequenzen tragen. Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das nicht tue, wenn ich das Evangelium nicht predige, wenn ich die Sache Gottes nicht vorantreibe, wenn ich von meinem Auftrag weglaufe, diese himmlischen Erscheinungen nicht gehorsam bin, wehe mir. Weißt du, wenn du einmal von Gott harponiert bist, kannst du nicht mehr weglaufen, in aller Liebe. Es ist spannend, die Hand Gottes zu erkennen und schön, aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Weißt du, wir können gerne sehen, so Biografien lesen, was Gott bei den anderen getan hat. Hudson Taylor oder andere Leute. Weißt du, Menschen, die Gott beruft, die werden zuerst mal aus ihren Vereinen ausgeschlossen. Hudson Taylor, William Carey und weißt du, schon allein auf der Überfahrt, wir trennen uns von dir. Wir wollen dich nicht mehr unterstützen. Jetzt guck, wie du weiterkommst. Wenn Gott wirklich zu dir geredet hat, soll er dich versorgen. Aber Hudson Taylor, William Carey, das sind große Männer Gottes geworden in Indien und China, weil sie auf Gott sich verlassen haben und nicht mehr auf die Missionsgesellschaft. Und wir müssen lernen, weißt du, und Gott lehrt uns, nimmt weg alles. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Wehe mir. Wir möchten gerne von Gott alles haben. Wir nehmen auch gerne alles aus der Hand Gottes. Aber dieselbe Hand, die gibt, nimmt auch. Die nimmt auch. Und Gott erwartet was von einem. Weißt, Gott will alles übernehmen. Er will dir alles geben. Du bekommst alles, was dein Herz sich wünscht. Glaub mir das. Aber er nimmt auch alles. Er nimmt dir auch alles. Und darum streckt er auch seine Hand aus und er will kontrollieren, er will alles lenken und steuern, er will das Sagen haben. Dieselbe Hand, die dich geschaffen hat, der dich erlöst, der dich befreit, aber dieselbe Hand will dich auch jetzt weiterführen. Gott will uns nicht nur erlösen und auf einem halben Weg stecken bleiben lassen. Nein, Gott will uns weiterführen. Und deshalb bist du hier in der Gemeinde, dass du weiterkommst. Ja, aber Gott, ich mag die Gemeinde nicht. Weißt du, ich mag lieber andere Gemeinde. Die sind viel so und so und so, die trinken mehr Kaffee, essen mehr Kuchen oder haben mehr Gemeinschaft, die tratschen mehr. Weißt du, was Gott von dir will? Dass du wächst. Dass du wächst. Dieselbe Hand führt dich, schützt dich, hält dich. Dieselbe Hand bringt dich dann ans Ziel. Auch auf Umwegen, was auch immer ist. Bringt dich in deine Berufung hinein. Auch wenn du etwas verstört bist. Mein Gott, bin ich im richtigen Verein? als ich zu der Pfingstgemeinde kam. Weißt du, ich kam bei lauter Verrückte. Tut mir leid, Gott vergebe mir, Gott segne sie. Das war so Pfingstgemeinde, die haben alle miteinander auf einmal gebetet. 3, 4 und dann haben sie angefangen zu beten. Alle miteinander. Habe ich gedacht, lieber Gott, ich bin im Irrenhaus gelandet. Ich bin gewohnt, einer nach dem anderen schön brav zu beten. Aber jetzt, die beten alle durcheinander. Aber dann habe ich den angeguckt, der meint es ehrlich, oh, Glory. Und der, und der andere, was weiß ich da, das war ein Irrenhaus, wie eine Judenschule. Verstehst du? Dachte, mein Gott, wo bin ich gelandet? Ich bin doch ein anständiger Deutscher und bin kein Ausgeflippter. Ich bin so verstört gewesen, aber es hat mich hingezogen wieder. Ich bin am nächsten Sonntag wieder zu dieser Gemeinde gegangen. Denn die Christen waren ehrlich nachher, die waren vollkommen vernünftig. Aber nur beim Beten waren sie so ausgeflippt. Aber alles andere, das Wort war tief, das Wort hat eine Botschaft gehabt. Dann hat Gott mir etwas gesagt, schau nicht auf die Verpackung, schau auf den Inhalt. Schau nicht auf die Verpackung. Und du wirst in jeder Gemeinde dumme und kluge Leute finden, ärgerliche Leute und liebe Leute. Du wirst Leute überall finden. Schau nicht auf die Verpackung. Schau nicht auf die Mitläufer. Schau nicht auf die, die irgendwo was haben wollen. Aber die Leute, diese Leute, die so gebetet haben, oh, und die haben nicht mal aufgehört mit dem oh. Ja. Kennst du Pfingstler? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Samuel, du wirst bestimmt Pfingstler kennen. Die sind so aus, manchmal so die Alten, so von früher, so Konservativen. Oh Gott! Aber ich bin dankbar für diese Menschen. Ich bin dankbar, die waren echt. Die anderen, die nur so fromm taten, lasst uns die Hände falten, lasst uns aufstehen, lasst uns das Vaterunser sprechen. Weißt du, immer lasst uns. Und in dieser Versammlung, in der ich hineingeraten bin, da gab es sowas nicht, lasst uns nicht. Plötzlich stand, Halleluja, der Herr spricht, hört! Denke ich, liebe Zeit, nicht der Prediger spricht, sondern der Herr da hinten durch die Schwester. Und die war gerade fertig und dann sagt, so spricht der Herr, meine Kinder, hört. Oh, dachte ich, liebe Zeit, wenn das so weitergeht, wo landen wir denn? Aber das hat mich gestärkt und ich habe dann Gottesdienst erlebt, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Dann geht die Frau darunter, eine dicke, korpulente Frau, so spricht der Herr, mein Sohn, und so spricht der Herr, meine Tochter, und so spricht der Herr. Habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, dass Gott für jeden ein Wort hat und so hart. Und dann, das reicht bei der Frau nicht, die steigt noch am Stuhl und fängt an zu predigen vom Stuhl aus. Damit sie sogar die da hinten sieht. Da, nee. Aber diese Familie, die ist jetzt, der Mann ist bei dem Herrn und der Mann ist, die Frau ist bei dem Herrn, aber der Sohn dient noch dem Herrn und spielt wunderbar mit Akkordeon und preist Gott und lobt Gott. Ich kenne diese Familie. Die haben es ehrlich gemeint. Die haben es ehrlich gemeint. Auch wenn sie manchmal damals übertrieben haben, habe ich gedacht. Ich habe manchmal vielleicht diese Übertreibung gebraucht. Dieses Verstrudel, wo bin ich denn jetzt? Wir müssen manchmal gestört werden in unserer alten Seelenruhe, damit wir aufwachen. Die Hand des Herrn. Die Hand des Herrn. Die rüttelt wach, da kannst du nicht mehr schlafen. Und ich konnte wirklich nicht mehr schlafen. Aber ich dachte, sag mal, solche Leute habe ich noch nie kennengelernt. Solche Leute habe ich noch nie kennengelernt. Weiter. Weißt du, dieselbe Hand, die das gute Werk bei dir angefangen hat, dieselbe Hand wird es auch vollenden. Keine andere Hände. Weißt du, Gott fängt was an und er macht weiter. Und ich bin so dem Herrn dankbar, dass er in meinem Leben so weitergemacht hat. Ich habe gedacht, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich die Geistestafel. Plötzlich genau das Gleiche, was die da hatten. Im gleichen Feuer. Aber nein, der Herr hat mich dann weitergeführt. Weißt du, die Hand Gottes, diese Hand bringt Heilung, Rettung und Befreiung. Diese ausgestreckte Hand sind Hände der Liebe, bewahrende Hände. Ich denke nur an Daniel. Weißt du, du erlebst die Gegenwart Gottes. Und ich sage eine Wahrheit, persönliche Erfahrung, meine Erfahrung und auch Gottes Erfahrung, biblische Erfahrung. Gott bewahrt uns nicht vor der Löwengrube. Gott bewahrt uns in der Löwengrube. Ob du es glaubst oder nicht. Gott bewahrt uns, seine Hand bewahrt uns in der Löwengrube. Weißt du, es wäre so schön, oh Gott bewahre, dass ich nicht dahin komme, dass ich mit diesen Leuten mich nicht auseinandersetzen muss, dass diese Löwen nicht mich angucken. Der bewahrt uns nicht vor der Löwengrube, aber er bewahrt uns in der Löwengrube. Er bewahrt uns nicht vor dem Feuerofen, aber er bewahrt uns in dem Feuerofen. Das ist das kleine Wörtchen, das den Unterschied ausmacht. Er bewahrt uns und das ist die Hand Gottes. Weißt du, vor dem Feuerofen kann dich jeder bewahren, aber in dem Feuerofen kann dich nicht jeder bewahren. Gottes Hand ist plötzlich dazwischen zwischen den Löwen. Weißt du, die Löwen denken, mit uns stimmt was nicht. Der Mann ist so saftig, Vegetarier, verstehst? Der würde mir schmecken. Aber weißt du, in der Löwengrube wird er verteidigt, im Feuerofen wird er verteidigt und bewahrt dort. Er verhindert nicht, dass du in die Krise gerätst. Bruder, Schwester, der Herr bewahrt dich nicht vor der Krise, bewahrt dich nicht vor der Krankheit, bewahrt dich nicht vor der Not, bewahrt dich nicht vor den Ängsten, bewahrt dich nicht vor dem Grab. Der Herr bewahrt dich nicht vor den Schwierigkeiten. Aber wenn du drin bist, bewahrt er dich. Bring dich durch, gib dir Kraft, erfreue deine Seele, erlebst ein Wunder, drin, mittendrin. Deine Widersacher müssen vorher sich mal austoben ein bisschen. Gott lässt es zu und dann greift Gott hinterher ein und die wundern und sagen, Daniel, konnte dich der Herr, dem du so ohne Unterlass dienst, bewahren? Ja, König, sei gesegnet. Hab ein langes Leben. Ich lebe auch. Du siehst hinterher. Du musst die Anfechtung erdulden. Das, was vorher passiert, das musst du ertragen. Weißt du, das kannst du nicht verändern. Aber hinterher, wir leben hinterher, nachher. Das ist für mich das Evangelium, das ich heute Morgen dir weitergeben möchte. Die Hand Gottes hält dich in der Schwierigkeiten, in der Not. Vorher sehen wir der ausgestreckte Hand Gottes nicht, weil die ist verborgen. Gott zeigt nicht seine Hand, was er tut im Verborgenen. Was er so alles geplant hat, so eine Attacke gegen dich, gegen deine Gesundheit, gegen dein Geld, gegen deine Arbeitsstelle, dieses Mobbing. Das siehst du nicht, was da alles eingefädelt wird. Die unsichtbare Hand Gottes. Aber dann, in der Not, da siehst du, wie Gott dich wunderbar errettet. In der Hand Gottes, weißt du, da war Daniel hilflos, da konnte nichts machen. Weißt du, er konnte beten, konnte sogar, hätte eine Keule mitnehmen können und so weiter und sagen, Löwen frisst dies, aber nicht mich. Weißt du, das hat nichts genützt. Seine Feinde waren hilflos, der König war hilflos. Weißt du, in der Not sind alle hilflos, aber da ist Gott mächtig. In der Not ist Gott mächtig. Wenn die Hand Gottes sich in deinem Leben offenbart, das sind alle dann um dich herum hilflos. Also der Herr Doktor sagt, wir können ihnen nicht helfen. Die Freunde, deine Verwandten, deine Partner, deine Lieben können sagen, wir können ihnen nicht helfen. Und dann sagst du sogar selbst, ich kann mir auch nicht mehr helfen. Aber da kann der Herr helfen. Amen. Der Herr. Wenn Gott handelt, fallen all diejenigen aus der Reihe. Die fallen weg. Niemand kann mehr was tun. Jesaja 66, Vers 14. Und da wird man erkennen, die Hand des Herrn. Wenn alle weglaufen, alle mit dir nichts mehr zu tun haben, die wollen dich nicht mal angucken. Wir haben in einem Lied gesungen. Weißt du, solange es dir gut geht, wollen alle deine Freunde sein. Peter, das Lied musst du umgeschrieben haben. Das Lied ist nicht, oder das wurde abgeschrieben. Irgendjemand hat das Gedicht, also ich kenne das vom Englischen ein bisschen anders. Aber wenn deine Freunde sich abwenden, verstehst du, und so weiter, und nur dein Geld wollen oder deine Kraft wollen, deine Zeit wollen und so weiter. Weißt du, die wenden sich alle ab, die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist zu dreckig, zu hilflos, von dir springt nichts mehr raus. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Gott ist mittendrin im Chaos bei uns. Sei also ein Mensch in der Hand Gottes. In dieser Hand, in Offenbarung 1, Vers 16, doch ganz schnell, ist diese Hand hält die 7 Sterne in seiner Hand. Jesus Christus ist es. 7 Gemeinden, 7 Kometen oder Planeten. Das ist der Herr in seiner Hand. Weißt du, wir werden von Gott zusammengehalten. Nicht durch Pech und Schwefel und Begeisterung und Musik und Predigt und sonst was. Wir werden von Gott zusammengehalten oder gar nicht. Er ist der, die 7 Sterne in seiner Hand hält. Diese Hand Jesu. Und dann heißt es in Offenbarung 1,17, er legte seine Hand auf mich. Weißt du, Hesekiel sagt, die lag schwer auf mich. Und hier der Johannes, er legte seine starke Hand auf mich. Diese Hand, die den Kosmos zusammenhält, diese kosmische Kraft lag so stark auf mir. So stark, die Kraft Gottes legte sich auf den Johannes. Diese Kraft ruht, ihr Lieben, wenn die Hand Gottes über deinem Leben ist, diese kosmische, ewige, herrliche Kraft Gottes liegt auf jeden Gläubigen. Amen. Jeder Gläubige hat diese Kraft. Und er legte seine Hand auf mich, diese Hand, die den Himmel zusammenhält, die Gemeinde zusammenhält, das Reich Gottes zusammenhält. Weißt du, es geht um eine Berührung. Der Herr legte seine Hand auf mich. Ohne diese Berührung werden wir wie tot am Boden liegen bleiben. Und er legte seine Hand auf mich und plötzlich stand ich auf. Wie verstört vielleicht noch ein bisschen der Kopf brummt. Ich sehe noch die Sterne. Verstehst? Ich sehe noch die Sterne. Und plötzlich, unten, ich war unbrauchbar, regungslos, nutzlos, sinnlos war alles, alles war hohl und leer. Und plötzlich stehe ich auf. Halleluja. Und er sagte zu mir, Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Steh auf, fürchte dich nicht. Er legte die Hand auf, damit du dich nicht weiter fürchtest. Wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist, wenn Gott dich angenommen hat, dann bist du konkurrenzlos, unschlagbar. 2. Mose 15, Vers 6, noch ganz schnell, bin gleich fertig. Eine Seite noch. Das Lied des Moses. Und guck mal, was Moses betet. Herr, deine rechte Hand ist mit Kraft geschmückt, mit Kraft gefüllt. Deine rechte. Die linke, die schlägt und fegt alles weg. Das ist die linke. Aber deine rechte ist mit Kraft gefüllt. Recke deine Hand aus. Herr, deine rechte Hand hat den Feind geschlagen, die Feinde in Stücke zertrümmert und den Feinden Niederlage beigefügt. Im Lied des Moses, mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen, singt dann die Miriam weiter. Salomo betet in 1. Könige, Kapitel 8, Vers 57. Herr, ziehe deine Hand nicht von uns weg. Geschwister, das sollte unser Gebet sein. Nimm deinen Geist nicht von mir weg und ziehe deine Hand nicht von uns weg. Vom Tempel damals. Ziehe deine Hand nicht von deiner Gemeinde. Ziehe deine Hand nicht von meinem Leben zurück. Da ist Chaos, wenn Gott seine Hand zurückzieht. In Samuel 11 noch, ganz zum Schluss. Die Hand Gottes machte einen sehr großen Schrecken bei den Philistern. Die Hand Gottes. Wenn Gott arbeitet, weißt du, Gott arbeitet unsichtbar, macht einen großen Schrecken. Da kriegen alle Angst. Und deshalb, du musst nicht was tun. Ich muss mich verteidigen. Ich muss mich rechtfertigen. Ich muss denen einen Brief schreiben. Ich muss sie anrufen. Weißt du, nur die Hand Gottes lass über dein Leben sein. Und dann haben die Hosen voll. Dann laufen sie und niemand jagt sie. Wir werden ein Lied singen, probieren wir wenigstens. Und diejenigen, wo es kennen, die sollten es mal mithelfen. Macht liegt in Jesu Händen. Macht liegt in Jesu Händen. Macht liegt in Jesu Händen. Und wir brauchen diese offene Hand, ausgestreckte Hand. Und sie ist noch da heute Morgen, Lob und Dank. Macht liegt in Jesu Händen. Wir singen das einmal, vielleicht schaffen wir es. Jamin, kannst du auch singen, Macht liegt in Jesu Hände. Kannst mit nach vorne kommen und Gisela und ihr singt kräftig mit und wir werden es versuchen. Wir haben den Text hier nicht so richtig hingekriegt oder eine Noten gefunden, aber wir werden singen. Macht liegt in Jesu Händen.